SWR 1 Arbeitsplatz mit Laura Koppenhöfer.
Weil wir einfach viel zu lange leise waren. Die Betroffenen haben die Situation zu Hause ausgebadet oder im familiären Umkreis aufgefangen. Uns reicht's.
Zur reinsten Kitastrophe hat sich der Betreuungsnotstand ausgewachsen. Darum heißt so auch die neue Initiative in Stuttgart, die wir gerade gehört haben und die ihre erste Demo mit Eltern, Erzieherinnen und Erziehern hatte. Wir sind gleich in Freiburg, wo das Problem auch viele Eltern verzweifeln lässt.
Das Thema Kinderbetreuung ist eine Welle, die sich in den letzten Jahren immer mehr aufgebaut hat. Was vorher einzelne Feuer waren, sind jetzt Flächenbrände.
Aber wir wollen nicht nur das Problem zeigen, sondern auch Lösungen. Ein paar interessante Ideen hat der Kita-Verband, mit dem sprechen wir gleich. Und mit dieser Frau.
Sowas habe ich bisher noch nicht erlebt. Ich war erstmal total überfordert mit dem, was da alles drin stand.
Ihre Metzgerei in Ingelheim hat nicht mal 20 Beschäftigte. Trotzdem kämpft sie mit den Auflagen aus dem Lieferkettengesetz, das aktuell nur für große Unternehmen ab 3000 Beschäftigten gilt. Wie das sein kann, auch das hören wir gleich. Und den Brief der Woche bekommt diesmal ein Mann, an dem selbst gröbste berufliche Schnitzer, Stichwort Pkw-Maut, einfach abzuprallen scheinen. Alles das steckt in der neuen Podcast-Folge SWR 1 Arbeitsplatz. In den deutschen Kitas fehlen hunderttausende Plätze. Und den Hauptgrund kennen wir. Fachkräftemangel. Zehntausende zusätzliche Erzieherinnen und Erzieher müssten her, um mehr Plätze anzubieten, aber auch um die Kinder mit Platz zuverlässig zu betreuen. Die Teams vieler Kitas arbeiten am Anschlag. Der Krankenstand ist entsprechend hoch. Noch mehr Stress also für die anderen. Und für die Eltern, die einspringen müssen, wenn, wie so oft, Öffnungszeiten gekürzt werden. Nicht nur in Stuttgart, wo sich die neue Initiative von Eltern, Großeltern, Erzieherinnen und Azubis gegründet hat, natürlich auch in vielen anderen Städten in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz sind Eltern akut verzweifelt, weil sie nicht wissen, ob und wie ihr Kita- oder Grundschulkind nach den Ferien betreut ist. Hortplätze sind nämlich genauso knapp. SWR-Reporter Wolfgang Brauer hat sich in Freiburg umgehört, was dieser Notstand für Eltern und deren Arbeitgeber bedeutet.
Jennifer Svianti ist selbstständige Kommunikationsdesignerin. Im September kommt ihre 6-jährige Tochter in die Grundschule. Aber bisher hat sie keinen Betreuungsplatz für die Zeit nach dem Unterricht bekommen.
Das heißt, dadurch, dass ich nicht genügend Zeit habe, mein Unternehmen zu führen, dass ich dann meine Berufstätigkeit beenden muss.
Ähnlich verzweifelt ist Stefanie Himmelspach. Auch ihre Tochter geht nach den Sommerferien in die Schule, aber stand jetzt nicht in den Hort.
Das heißt, 7.50 Uhr wird Schulbeginn sein und um 12.15 Uhr wird die Schule beendet sein. Und danach haben wir keine Anschlussbetreuung.
Nur 4,5 Stunden Schulzeit. Das ist weniger, als Stefanie Himmelspach für ihre Arbeit sowie Hin- und Rückfahrt braucht. Dabei arbeitet sie sowieso nur halbtags in der Personalabteilung einer Medizintechnikfirma. Eine echte Lösung ist bisher nicht in Sicht, was die ganze Familie belastet.
Wir haben jetzt das Glück, Großeltern in der Nähe zu haben. Allerdings kann es ja nicht per se die Lösung sein, dass der Opa 20 Minuten hierher fährt, um das Kind jeden Mittag abzuholen, um dann die Betreuungszeiten zu übernehmen.
Doch oft können Eltern nur dank solcher Notlösungen überhaupt berufstätig sein. Darüber wird nur viel zu selten gesprochen, findet Stefanie Himmelspach.
Ich glaube, das ist ein Thema, was man gerne dem Arbeitgeber nicht direkt kommuniziert, weil es eine Schwäche implementiert.
Dabei hat die 39-Jährige noch Glück. Ihr Arbeitgeber hat für das Thema ein offenes Ohr, will seiner Mitarbeiterin so gut es geht entgegenkommen. Eine dauerhafte Lösung kann ihre Vorgesetzte aber auch nicht anbieten. So bleibt die Angst bei Stefanie Himmelspach vor dem Worst Case.
Eine Reduzierung, die ich überhaupt nicht möchte.
Immerhin sehen viele Arbeitgeber inzwischen das Problem der Kinderbetreuung, das noch immer deutlich mehr Mütter als Väter betrifft. Auch Christoph Münzer ist sensibilisiert. Er ist Hauptgeschäftsführer des Wirtschaftsverbandes Industrieller Unternehmen Baden.
Die Arbeitgeber im Mittelstand sind nicht erst seit heute, sondern in den letzten 20 Jahren stark auf jeden Einzelnen zugegangen, dass man sagt, Mensch, Frau X, Herr Y kann am Dienstag nicht, weil aus 1000 Gründen, und da hat man jetzt eigentlich schon sehr viel Flexibilität ermöglicht.
Verständnisvolle, flexible Arbeitgeber sind für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf essentiell. Das Betreuungsproblem lösen können sie aber auch nicht. Von der Politik fordert Stefanie Himmelspach, endlich mehr Betreuungsplätze für Grundschulkinder zu schaffen.
Ich glaube, das Thema Kinderbetreuung ist eine Welle, die sich in den letzten Jahren immer mehr aufgebaut hat. Was vorher einzelne kleine Feuer waren, sind jetzt in allen Bereichen Flächenbrände. Also uns wurde im Mai mitgeteilt, dass allein in der Schulkindbetreuung 30 Stellen vakant sind. In Freiburg insgesamt.
Weil die Träger nicht annähernd genügend Erzieherinnen und Betreuer finden, sodass die Eltern die Betreuung wohl selbst übernehmen müssen und somit in ihrem eigenen Berufsfeld fehlen. Ein Teufelskreis.
Was ja per se das Ganze ad absurdum führt, denn damit löst man ja einen weiteren Fachkräftemangel einfach aus.
Wenn Kinderbetreuungsplätze fehlen, zieht das einen ganzen Rattenschwanz nach sich. Eltern, noch immer meist Mütter, reduzieren Arbeitszeit, damit auch ihr Gehalt und ihre Rente, verstärken gleichzeitig den Fachkräftemangel in anderen Bereichen, den Kindern entgehen Bildungschancen. In den Einrichtungen überlastete Erzieherinnen und Erzieher, die den eigenen Ansprüchen nicht mehr gerecht werden können. Negative Folgen lassen sich also viele aufzählen. Lösungsansätze schon weniger. Gute Fachkräfte lassen sich nun mal nicht backen, die Betreuungsgruppen sich nicht immer weiter vergrößern. Waltraud Wegmann, Vorsitzende des Deutschen Kita-Verbands, welche Ideen haben Sie, um dem Dauerbrenner Kita-Notstand endlich beizukommen?
Wir versuchen alles, was irgend geht. Und da ist für uns natürlich die Problematik, dass uns oft das Gesetz und die Regelungen entgegenstehen und wir an der Stelle langsamer die Lockerungen bekommen, die wir eigentlich bräuchten. Eigentlich bräuchten die Träger ganz viel Freiraum, dass sie selber gucken können, was können sie alles machen.
Okay, was sind das für Lösungen, die Sie da ansprechen?
Also wir holen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in größeren Zahl aus dem europäischen Ausland. Wir planen im Moment, dass wir international Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen gewinnen können. Wir haben bei beiden Gruppen das gleiche Problem. Das eine ist, wie werden die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen als Fachkräfte anerkannt, weil das ist zum Teil eine länger währende Geschichte. Das ist zum Teil mit Frustration für die Mitarbeiter, die kommen, verbunden, weil die haben dort Pädagogik studiert und müssen dann hier zuerst als Anerkennungspraktikant und Praktikantin arbeiten. Der andere Punkt ist aus dem nicht-europäischen Ausland, bis wir dann die Genehmigung bekommen, dass die wirklich hierher kommen, das ist einfach viel zu kompliziert. Das heißt, wir brauchen ganz schnelle Lösungen und attraktive Lösungen. Wir haben auch das Thema mit der Sprache. Wir fordern in vielen Bundesländern, dass die C1 haben müssen. Und das ist ein Sprachstandard, mit dem sie studieren können. Also das heißt, wir brauchen den einfach gar nicht so hoch. Das ist jetzt aber nur ein Beispiel. Und da ist auch ganz spannend, ins Ausland zu gucken. Also zum Beispiel in England ist es so, dass die in den Kitas vielleicht 2, 3 Akademiker haben und ganz viele helfende Hände. Also wenn sie da in einer Gruppe mit Krippenkinder sind und das sind 10 Krippenkinder, dann haben sie da 3 bis 4 Menschen. Mhm. Und da ist, wenn es hochkommt, eine Fachkraft und alle anderen sitzen da und spielen mit den Kindern und tun und machen. Und das ist auch was. Also das heißt, Hände sind in der Kita auch wichtig. Ich finde, wir sind noch auf einem sehr hohen Ross. Eigentlich müssten wir um jede Fachkraft, die wir bekommen, bitteln und betteln.
Mhm. Und ohne diese Zuwanderung keine Chance. Also dass wir aus dem eigenen Nachwuchsbestand genügend Erzieherinnen und Erzieher generieren durch bessere Gehälter, durch eine attraktive Ausbildung, vielleicht auch Aufstiegschancen, das sehen Sie als unrealistisch.
In den letzten 10 Jahren ist die Anzahl der Menschen, die in den Kitas arbeiten, hat sich verdoppelt. Das heißt, wir haben ganz viel auf dem Markt, die Ideen hatten, die wollten, die halb wollten, abgesaugt und die arbeiten jetzt schon in den Kitas. Und wir haben einen weiteren Anstieg. Wir werden das aus dem eigenen überhaupt nicht schaffen. Auch deswegen, weil das Thema demografischer Wandel ja in allen Bereichen ankommt. Überall werden Auszubildende gesucht, nicht nur bei uns. Wir brauchen das, wir brauchen eine attraktivere Ausbildung, überhaupt gar keine Frage. Ich frage mich auch, warum muss eine Erzieherin unbedingt eine mittlere Reife haben? Warum kann ich nicht auch Erzieherinnen nehmen, die einen Hauptschulabschluss haben? Dass wir das bei Einzelnen haben, dass wir auch einzelne Studierte haben, ist sicher wichtig. Aber wir brauchen für jedes Level, wenn die reinkommen, eine Möglichkeit, in der Kita beschäftigt zu sein. Und zwar eben als anerkannte Fachkraft. Da müssen wir ganz anders denken. Da müssen die Träger in die Verantwortung und eben nicht eine Regulierung, die so tut, als ob alles nur möglich wäre.
Also mal weg von diesem ganz klassischen Ausbildungsweg, wenn ich es richtig verstehe, auch mal auf Leute mit vielleicht etwas untypischer Vita setzen. Ja. Wir haben über andere Länder gesprochen. Sind auch andere Berufe denkbar, Quereinstiege?
Denkbar und wünschenswert. Auch Vielfalt ist natürlich sinnvoll in der Kita. Also Ich finde, als Kind ist es auch ein Gewinn, wenn ich nicht nur pädagogisch betreut wird, sondern vielleicht auch die Menschen da sind, die, sagen wir mal, wir haben zum Beispiel in den Kitas Köche und man weiß ja, in den Küchen geht's ruppig zu. Mhm. Auch das ist für Kinder spannend, das zu erleben. Also das heißt, ich denke, für Kinder ist die Vielfalt wichtig und interessant und für die Kitas auch, weil ich einfach unterschiedliches Erfahrungsumfeld habe.
Und meinen Sie, da gibt es Potenzial, dass, wenn ich zum Beispiel einen handwerklichen Beruf habe, dass ich zumindest zeitweise auch Kinder betreue? Gibt es da ein Interesse?
Da gibt es ein Potenzial, aber auch das wird uns das Problem nicht insgesamt lösen. Aber da gibt es Interesse daran, das ist für uns in den Kitas hilfreich und wir müssen an allen Strohhalmen gucken, dass die funktionieren und dass wir die nehmen. Aber es ist jetzt nicht so, dass wir mit diesen Menschen unser Problem lösen würden, alleine.
Jetzt muss man ja fairerweise sagen, die Dringlichkeit des Themas wurde politisch ja schon erkannt. Es gibt diesen Rechtsanspruch auf einen Kitaplatz, auch für 1- bis 3-Jährige. Der gilt ja schon seit 10 Jahren, wird aber nicht im Entferntesten eingelöst. Eine der Mütter vorhin aus Freiburg im Beitrag sagte, aus vielen kleinen Feuern ist mittlerweile ein Flächenbrand geworden. Wer hat denn hier geschlafen, Frau Wegmann?
Also sagen wir mal, für alle Frauen war dieses Thema, dass wir ein Recht auf den Platz haben, ganz wichtig. Und wir würden die Diskussion heute nicht so führen, wenn wir den nicht hätten, weil dann gäbe es einfach die Plätze nicht. Mhm. Also von daher, das war eine ganz, ganz wichtige Errungenschaft. Aber es ist natürlich richtig, dass man hätte wissen können, dass die Menschen, die wir haben, nicht ausreichen. Weil die Erzieher, die wir heute haben, waren damals schon geboren. Also deshalb, wir wussten, dass eine demografische Veränderung auf uns zukommt. Wir hätten sicher auch auf alle möglichen Strohhalme uns stürzen müssen und hätten die ergreifen müssen. Das müssen wir sowieso. Vielleicht nicht ganz so panisch wie im Moment. Aber wir müssen es hinbekommen, dass wir das Thema Vereinbarkeit, Beruf und Familie hinbekommen. Und zwar erleuchtet deswegen, weil wir nicht zulassen können, dass das Thema Altersarmut weiterhin auf dem Rücken von Frauen lastet.
Sagt Waltraud Wegmann, Vorsitzende des Kita-Verbands. Sie selbst kommt aus Stuttgart, wo gerade die erste Demo der neuen Initiative Kitastrophe stattgefunden hat. Auch die reinste Katastrophe, die verkorkste Pkw-Maut. Sie wird noch teurer für uns Steuerzahlende. Die Bundesregierung hat sich mit den ehemals vorgesehenen Mautbetreibern auf mehr als 240 Millionen Euro Schadenersatz geeinigt, weil der damalige CSU-Verkehrsminister Andreas Scheuer die Verträge unterschrieben hatte, bevor der Europäische Gerichtshof 2019 geurteilt hat, dass diese Form der Maut ausländische Autofahrer diskriminiert und damit gegen Europarecht verstößt. Und was macht Andi Scheuer heute? Sitzt das ganze Fiasko auf einer Bank im Bundestag einfach aus. Beneidenswert resilient, findet Anno Wilhelm in unserem satirischen Brief der Woche.
Lieber Andreas Scheuer, ich schreibe Ihnen einen Brief, damit Sie sich freuen. Was ist das bloß für ein Material, aus dem Sie gemacht sind? Hunderte Millionen Euro haben Sie versenkt und wo sind Sie heute? Sie sitzen immer noch im Deutschen Bundestag, also da, wo die Gesetze gemacht werden. Die Heizungsgesetze zum Beispiel. Und ums Heizen ging es ja auch bei Ihrer Maut. Die anderen heizen über unsere deutschen Autobahnen und dafür sollten die anderen zahlen. Also nur die anderen, wir Deutsche nicht. Es ist dann ein bisschen anders gekommen. Die anderen zahlen bis heute nichts, jetzt aber wir, die sogenannten Steuerzahler. Wieso, das fragen sich viele dieser braven Zahler, haben wir eigentlich keine Politikerhaftung, so wie in der Wirtschaft, die Managerhaftung. Wer richtig Mist macht, muss dafür mit seinem eigenen Geld gerade stehen. Das Problem steckt im Wort und auch hier ist es eine Materialfrage. Haftung. Es muss etwas haften bleiben. An Ihnen, lieber Andreas Scheuer, bleibt aber nichts haften. Sie sagen bis heute, nö, die Sache mit der Maut, das war gar nicht mein Fehler. Ich habe als Minister ja gar keine Wahl gehabt. Ich habe nur ein Gesetz umgesetzt. Das musste ja auch alles sehr schnell gehen. Und Sie haben von den Besten gelernt, die Sache mit der Maut hat Ihr Vorgänger Alexander Dobrindt angefangen. Er darf damit als Erfinder des Abperleffektes im Bundesverkehrsministerium gelten. Und doch wollen Sie, lieber Andreas Scheuer, langsam die Politik hinter sich lassen. Sie legen den Vorsitz des CSU-Bezirkes Niederbayern nieder. Ein Mann, Ende 40, der in seinen besten Jahren noch einmal etwas ganz Neues anpacken will. Die Wirtschaft könnte Sie reizen. Obacht, lieber Andreas Scheuer, Stichwort Managerhaftung. Alternativvorschlag, Sie könnten Ihren Körper noch zu Lebzeiten der Wissenschaft zur Verfügung stellen, die testet, wie ein einzelner Mensch solche Materialeigenschaften entwickeln kann. Ob das genetisch ist oder vielleicht irgendwie mit dem Eintritt in die CSU zu tun hat? Ihr Vorteil dabei, Sie können sich in der Zeit auf die faule Maut legen. Es grüßt Sie herzlich, Ihr Fan Arno Wilhelm.
SWR 1 Arbeitsplatz. Frag die Knigge-Expertin.
Wie sag ich's bloß dem Kollegen, dass mich etwas stört, ohne dass das Arbeitsverhältnis danach vollkommen schief hängt? Diese Frage bekommt Business Coach Caroline Lüdemann häufig zu hören und die von Nesrin aus Heidelberg passt zur Sommerhitze. Ein Kollege von mir fährt jeden Tag 30 Kilometer zur Arbeit. Super für die Umwelt und die Gesundheit, nur leider müffelt er bisweilen ziemlich stark, gerade jetzt im Sommer. Ich sitze ihm 8 Stunden lang direkt gegenüber und empfinde den Körpergeruch als Zumutung. Wir haben kein ausgeprägtes Vertrauensverhältnis und ich möchte ihn nicht vor den Kopf stoßen. Was kann ich tun? Die Antwort von Caroline Lüdemann, Spezialistin für den richtigen Ton am Arbeitsplatz.
Auf jeden Fall muss es ein Vier-Augen-Gespräch sein, also ohne weitere Beteiligung der anderen Kollegen. Da fühlt sich der andere natürlich sonst nur unwohl und an den Pranger gestellt. Und dann würde ich auch empfehlen, zunächst unbedingt etwas Positives zu sagen, wie zum Beispiel, dass man den Kollegen sehr dafür bewundert, dass er so weite Strecken mit dem Fahrrad fährt. Dann erfährt er nämlich erstmal eine Wertschätzung und eben nicht nur diese Kritik. Und dann finde ich, dass man auch sagen darf, dass es einem nicht leicht fällt, das Thema anzusprechen, aber dass man eben ein Anliegen hat und dass man hofft, dass das in Ordnung ist, dass man das zur Sprache bringt. Und jetzt drücken wir kurz und schmerzlos mit dieser Wahrheit raus. Wir formulieren das in einer Ich-Botschaft, dass wir den Eindruck haben oder dass sie den Eindruck hat, dass der Kollege manchmal einen stärkeren Körpergeruch, natürlich jetzt bedingt durch den Sport, ins Büro mitbringt. Und dass ihnen das oder einem selbst vermutlich eher deswegen auffällt, weil man ihm ja auch direkt gegenüber sitzt. Aber bevor jetzt andere Kollegen das bemerken und womöglich auch ansprechen würden, möchte man das eben ganz gerne vorwegnehmen und man hofft, dass das in Ordnung ist. Und das war's dann auch. Abhilfemaßnahmen, was er jetzt tun soll, darüber muss er dann schon selber nachdenken und das selber entscheiden. Wir haben jetzt, glaube ich, unser Möglichstes getan, dass die Kritik schon eher als Hilfestellung zu verstehen ist und dadurch natürlich auch leichter anzunehmen ist.
Auch Thomas aus Friedrichshafen findet, er bekommt zu viel mit von einem bestimmten Kollegen, zu viel Privates in diesem Fall. Ein Kollege erzählt mir in der Teeküche und beim Rauchen andauernd sehr persönliche Geschichten, dabei stehen wir uns eigentlich gar nicht nahe. Wenn ich ihn treffe, muss ich dann oft an diese Anekdoten denken, was für unsere Arbeitsbeziehung wenig förderlich ist. Wie mache ich ihm höflich klar, dass ich das nicht hören will? Ich will ihn nicht verletzen, immerhin zeigt er mir ja durch die Privatgespräche sein Vertrauen. Gut so lobt Business Coach Caroline Lüdemann das positive Sehen, aber...
Nichtsdestotrotz möchte ich die Gelegenheit nutzen, darauf hinzuweisen, dass es schon auch oft so ist, dass die Leute am liebsten über sich selbst reden und dadurch dann manchmal auch ein bisschen zu wenig Interesse am Gegenüber zeigen. Und daher fände ich es in mehrfacher Hinsicht legitim, den Kollegen ein bisschen einzubremsen, wenn sich die Gespräche dann eben hauptsächlich nur um ihn drehen. Und mein Vorschlag ist jetzt der, dass man nicht den Kollegen als unsensibel oder vielleicht zu offenherzig oder so darstellt, sondern das Problem in Anführungszeichen auf sich selbst schiebt, so nach dem Motto, dafür bin ich der falsche Gesprächspartner oder ach, ich muss dir sagen, mit sowas kann ich ganz schlecht umgehen. Und dann könnte es vielleicht auch helfen, dem Gespräch selber eine andere Wendung zu geben. Also wenn man dann das Wort ergreifen kann, dass man dann eben zuerst lächelnd einen von diesen vorherigen Sätzen sagt und dann übernimmt und dann über ein Thema der eigenen Wahl spricht.
Unsere Experten beantworten auch Ihre Fragen zu Job, Karriere und Arbeitsrecht. Schicken Sie uns Ihre Fragen an arbeitsplatz@swr1.de.
Menschenrechte, Umweltschutz, soziale Standards, all das zu verbessern, dabei soll das Lieferkettengesetz helfen, und zwar an allen Stationen der Lieferkette weltweit. Seit einem halben Jahr gilt das Gesetz, hat auch den richtigen Ansatz, aber sagen wir mal, es tut nicht nur, was es soll. Das zeigt sehr deutlich der Fall einer kleinen Metzgerei in Ingelheim. Christoph Mautes war dort.
Als ich in die Metzgerei Stefan in Ingelheim komme, steht die Chefin Petra Nieding gerade hinterm Tresen, zerlegt ein Stück tiefrotes Wildfleisch in grobe Würfel. Die Metzgerei in einer kleinen Seitengasse der Kleinstadt hat sie vor gut 4 Jahren übernommen. Neben dem Ladengeschäft beliefert sie auch Firmen, mit Wurst und Schnittchen zum Beispiel. Von einer davon bekam Petra Nieding vor kurzem Post. Ein Katalog mit Nachweisen, die sie bitte erbringen soll.
Das war ein 5-seitiges Schreiben und was ich da alles hätte nachweisen müssen, das wäre so einfach gar nicht, hätte gar nicht funktioniert.
Der Grund, das Lieferkettengesetz. Man sei nun verpflichtet, die Zulieferer zu überprüfen und dazu zähle schließlich auch die Metzgerei. Petra Nieding war fassungslos.
Sowas habe ich bisher noch nicht erlebt. Wir haben Kindergärten, die wir beliefern. Ein großes Unternehmen hier aus Ingelheim, die wir beliefern. Aber in der Art, ich war völlig sprachlos, als ich diesen Schrieb in die Hand gekriegt habe.
150 Schnittchen liefert sie dem Unternehmen im Jahr. Damit sie das weiter darf, soll sie nun Auflagen erfüllen. Viele Auflagen. Abwasser, Luft- und Lärmemissionen müssten überprüft und notfalls behandelt werden. Investitionen in erneuerbare Energien brauche es. Ebenso ein Beschwerdeverfahren für die 18 Mitarbeiter. Ja, selbst wo die Arbeitskleidung herkommt, müsse sie zukünftig nachvollziehbar machen.
Ich war erstmal total überfordert mit dem, was da alles drin stand.
Ob sie den 5-seitigen Anforderungskatalog auch einhält, hätte sie dann auch noch jährlich unabhängig prüfen lassen sollen. Also neben den anderen Prüfungen, die eine deutsche Metzgerei so durchführen lassen muss. Aber warum macht ein Gesetz, das eigentlich dafür gedacht ist, zum Beispiel Kinderarbeit in Bangladesch zu verhindern, jetzt einer Metzgerei in Ingelheim Probleme? Professor Holger Görg vom Kieler Institut für Weltwirtschaft meint, für die Großen ist es so am einfachsten.
Der einfachste Weg, um das umzusetzen, ist natürlich für das große Unternehmen, die Auflagen, die es selbst hat und erfüllen muss, 1:1 an die kleineren Unternehmen weiterzugeben.
Macht das wirklich Sinn? Professor Görg, eigentlich ein Freund der Idee hinter dem Gesetz, sagt er, ist skeptisch.
Das Lieferkettengesetz scheint wirklich ein Bürokratiemonster zu sein. Es ist kein Einzelfall, den Sie da geschildert haben. Ich denke, das ist nicht im Sinne des Erfinders.
Petra Nieding in Ingelheim tut vorerst mal nichts. Für 150 Schnittchen im Jahr lohne sich der Aufwand einfach nicht. Ab nächstem Jahr gilt das Lieferkettengesetz nicht mehr nur für Firmen mit 3.000 oder mehr Mitarbeitern, sondern schon ab 1.000. Petra Nieding fürchtet,
dass noch mehr Unternehmen dann an mich rantreten und sagen, hier, wir brauchen jetzt aber das und das als Nachweis, damit wir die dann weiter beliefern können. Oder ob die Politik jetzt mal wach wird und sagt, jetzt müssen wir mal einschreiten, weil so war das eigentlich nicht gedacht.
Da sind wir uns wohl alle einig. Das war's für heute. Ich bin Laura Koppenhöfer und sag Tschüss.
SWR1 Arbeitsplatz.